Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir kommen zu ägyptischen Mumien. Die zeugen ja davon, dass man bestimmte Menschen für die Ewigkeit konservieren wollte. Nicht nur Herrscher, sondern auch andere unbekannte Menschen, aber auch natürlich die, ja, auch einer bestimmten Schicht zugehörig waren. Früher wickelte man Mumien zu Forschungszwecken einfach aus. Also das ist schon über 100, 150 Jahre her, was natürlich heute niemand mehr macht. Heute nutzt man Computertomographie und 3D-Modelle, um Mumien zu erforschen, sowie beim international vernetzten German Mummy Project, also Mummy für Mumie. Dieses Projekt nimmt seit 15 Jahren sich Mumien vor, schiebt sie in die Röhre und gerade veröffentlicht ein Forschungsbericht über 3 Mumien, 2 davon in Dresden, in den staatlichen Kunstsammlungen. Und die sind etwas ganz Besonderes, diese Mumien. Angeschaut hat sie sich Wilfried Rosendahl, er ist Direktor des Reis-Engelhorn-Museums in Mannheim und einer der führenden deutschen Experten in Sachen Mumien und Projektleiter des eben schon erwähnten German Mummy Project. Schönen guten Abend.
Hallo.
3 Mumien also, die jetzt im Mittelpunkt ihres Interesses stehen. Was sind das für 3 Mumien? Was macht sie so besonders?
Na, diese 3 Mumien sind deswegen besonders, weil sie besonders schön sind. In einer Hinsicht, es sind Mumien aus dem 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus. 2 davon befinden sich in der Skulpturensammlung in Dresden. Das Spannende ist, sie sind 1615 in Saqqara in der berühmten Totenstadt gefunden worden und bereits 1728 nach Dresden gekommen, also historisch schon sehr spannend. Und sie sind unglaublich schön, das heißt, sie haben Leichentücher, sie haben ein gemaltes Porträt, man sieht den Körper, man sieht Goldschmuck, man sieht Ornamentik. Also ägyptische Mumien haben eine spannende und sicherlich total schöne und interessante Ästhetik. Diese Mumien sind da die Krönung, möchte ich fast sagen.
Und was unterscheidet Sie von anderen Mumienfunden, weil Sie gerade vieles aufgezählt haben wie Porträt und Schmuck? Die anderen Mumien sind etwas nüchterner?
Genau, die Mumien aus diesen älteren zurückliegenden Kulturphasen Ägyptens sind zwar auch aufwendig in Särge gebracht und die sind auch schön mit Hieroglyphen und Ornamentik versehen, aber nicht in dieser Form, vor allem nicht mit diesen Mumienporträts, weil da schaut einen ja ein Gesicht an. Ein menschliches Gesicht, was ganz spannend ist. Bei den Mumien aus zurückliegenden Zeiten haben wir häufig vollständig bandagierte Körper, die aber keine Mumienporträts oder Gesichtszüge zeigen. Da müssen wir mit dem Computertomographen hineinschauen, sehen, was ist innen drin erhalten. Und dann über die computertomographischen Daten kann man bestimmten Methoden auch wieder Gesichtsrekonstruktionen machen. Aber nicht so wie jetzt bei diesen Mumien, die einfach schon vom äußerlichen Ansehen her goldglänzend in Teilen mit einem menschlichen Gesicht, Mann und Frau jetzt in diesem Beispiel für Dresden, einen anschauen. Und da stellt einem sich gleich die Frage, sind das die Gesichter von den Menschen, die dort gestorben sind?
Allerdings,
oder sind das idealisierte Gesichter?
Diese Frage hat sich mir gerade gestellt. Also ich meine, wo sind die denn genau aufgebracht, diese Porträts?
Die sind natürlich im Kopfbereich aufgebracht. Also so, wie man das proportionsmäßig, körpermäßig dem Körper in dieser Umhüllung auch zugesteht. Und das ist eine spannende wissenschaftliche Frage, die uns auch interessiert.
Auf welchem Material sind die aufgebracht? Also direkt auf dem,
die Mumien sind in Leinentücher gehüllt und sind dann entsprechend mit Stuck versehen. Und solche Mumienporträts sind auch auf Holz aufgebracht, auf Trägermaterialien, also nicht auf das Gebinde. Aber dennoch ganz, ganz frische, lebendige Gesichter. Die Frage, hat man hier wirklich das Porträt eines Verstorbenen erhalten wollen? Ein lebensähnliches Antlitz? Oder sind es idealisierte Gesichter? Und das beschäftigt auch die Wissenschaft, auch uns. Also wir würden gerne für diese beiden, gerade Dresdner Mumien, zukünftig über die Schädelstruktur, die wir als computertomografische Datensatz haben, digital-forensische Gesichtsrekonstruktionen machen und das mal vergleichen mit diesen aufgemalten Porträts, inwieweit sich da Ähnlichkeiten oder Unterschiede ergeben, um vielleicht herauszufinden, da ist tatsächlich ein Individuum dargestellt.
Das haben Sie noch vor in der Zukunft, das noch zu
das
vergleichen?
Das ist eine Fragestellung, die wir gerne angehen würden mit einem internationalen Team, auch wieder mit den Kollegen aus den USA. Und
das ist Russland. Technisch möglich auch, das wäre durchaus realistisch.
Das haben wir hier schon verschiedentlich gemacht, auch an einer Mumie aus Südamerika, dass wir den Schädel als Computertomographie-Datensatz haben. Damit können wir dann als digitales 3D-Modell in klassisch-forensischer Methodik entsprechend rekonstruieren mit Weichteilrekonstruktion. Und danach ergibt sich ein ideales Passbild, so nenne ich es mal. Das sind idealisierte Bilder. Wir wissen ja nicht, ob die Menschen zur damaligen Zeit krank waren, abgemagert waren oder fettleibig waren. Das bleibt nicht erhalten. Menschen, die Menschen gut kennen, erkennen in solch einem Phantombild auch Ähnlichkeiten oder sagen, Mensch, ja, das ist er.
Und diese beiden Mumien aus Dresden, die Sie erwähnt haben, die eben so besonders gut erhalten sind und diese Porträts dort aufweisen, was sind das für Gesichter?
Typische Gesichter bei dem Mann, ein eher rötlicheres Gesicht, also man würde sagen, er war mehr in der Sonne. Er hat einen kleinen Vollbart, einen kleinen Schnauz, schwarze Haare. Bei der Frau sind es mehr mit Haartracht und Locken. Das Gesicht ist etwas blasser, aber ansonsten, so wie man sich vielleicht aus antiken Darstellungen antike Menschen in malerischer Darstellung vorstellt.
Wer waren die beiden, weiß man das?
Das wissen wir natürlich nicht. Also wir wissen nichts zu den Namen. Wir wissen aber, dass es sich wahrscheinlich um etwas höher stehende Persönlichkeiten handelt, die vergleichsweise jung gestorben sind. Also der Mann im Alter zwischen 25 und 30, die Frau zwischen 30 und 40. Sie waren jung gestorben, ohne dass wir jetzt sagen können, was genau die Todesursache ist. Die Krankheitsbilder, die wir so nachgewiesen haben, ist, dass wir beim Mann einen Zahnabszess und Karies haben und die Frau hat Arthritis litt. Aber die Art und Weise, wie sie bestattet sind, wie sie mumifiziert sind, mit wie viel Aufwand, mit diesen Porträtgemälden, mit den Stuckeinsätzen, mit den Goldgeschichten, auch innen drin im computertomografischen Bild sahen wir die Mumienbretter, noch verschiedene andere Materialien. Das spricht einfach dafür, dass es nicht ein normaler sozialer Status war, sondern hoch angesehene Persönlichkeiten.
Aber ich gewinne den Eindruck, also Sie sind ja eine wirklich Mumienexperte, dass man eben doch noch immer relativ wenig weiß über die konkreten Personen, die dann mumifiziert worden sind. Warum ist denn da die Forschung noch nicht so weit?
Naja, vieles von dem, was heute uns erhalten geblieben ist, ist längst nicht das, was die Geschehnisse speichert, die im Leben oder zum Tod geführt haben. Wenn jetzt solch eine Person durch einen Trank mit Schierling vergiftet worden ist, dann kann ich das nicht so einfach am computertomografischen Bild sehen. Ich müsste hier Gewebeprobe nehmen, müsste Giftanalysen machen, toxikologische Analysen machen. Das machen wir auch an verschiedenen Mumien auch immer. Aber es gibt viele Möglichkeiten zu erkranken und zu sterben und nicht alles hinterlässt Spuren. Und das ist eben so, dass manches einfach nicht beantwortet kann. Und von daher sage ich, alle diese Mumien haben Geschichten und können mit moderner Forschung und moderner Analytik, mit zurückhaltender moderner Analytik und Forschung auch Geschichten aus dem Leben erzählen. Das sind Archive vergangenen Lebens. Und sie können uns auch erzählen, was es vielleicht für Krankheiten gab. Krankheiten, die wir von heute aus kennen, Krankheiten, die wir nicht mehr kennen. Und damit ist Mumienforschung auch ein wichtiger Beitrag zur Forschung von Evolution, von medizinischen Dingen, von Epidemien, von Krankheiten.
Was interessiert Sie noch an Mumien? Was würden Sie gerne noch rausfinden?
Jede Mumie, die wir ins CT geben, sei es auch Mumienteile, wir haben mehrere schöne Beispiele von getrennten Mumienköpfen, die äußerlich eher wenig anschaulich waren, wo innen drin unglaublich tolle Ergebnisse kamen. Wir haben damit einen Mord aus dem alten Ägypten aufklären können, vor 2000 Jahren einen Mumienkopf aus dem Nationalmuseum in Luxemburg. Wir haben festgestellt, dass dort Heilmethoden angewendet wurden, die in einem Papyri beschrieben wurden. Das heißt, da bringen sich archivalische, historische Dokumente aus dem alten Ägypten mit modernster Anthropologie zusammen. Ich habe eine südamerikanische Mumie, die hat zwei Dinge in den Händen. Die Hände liegen auf ihrem Bauchraum und in den Händen sind zwei Dinge, etwa 1 Zentimeter groß, von denen wir lange Zeit nicht wussten, was es ist. Und mittlerweile wissen wir, es sind menschliche Milchzähne. Und das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Man fragt sich, sind das ihre Milchzähne? Die Frau war etwa 40 bis 50, sie hat in Peru gelebt vor 500 Jahren.
Oder von ihrem Kind.
Milch-Enkelkinder. Ja. Und dann ist natürlich fremde Kultur, 500 Jahre zurück, nie ein Europäer gesehen. Und was machen europäische Eltern, Großeltern, mit Milchzähnen ihrer Kinder? Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich habe die Milchzähne meiner Kinder und meine Eltern haben meine Milchzähne
gesammelt. Fein ordentlich gesammelt in einem kleinen Kästchen,
ja,
oder?
Das ist natürlich, dass das so schnell Dimensionen von 500 Jahren und fremden Kontinentkulturen überbrückt werden durch eine wissenschaftliche Erkenntnis, das finde ich immer wieder faszinierend.
Weil Sie diese Brücke zu Europa gerade geschlagen haben oder ich sage jetzt mal zur westlichen Welt, diese beiden Mumien, die ja in Dresden zu sehen sind, die Sie jetzt besonders gerade untersucht haben, sind im frühen 18. Jahrhundert angekauft worden, richtig? Aus der Zeit August
genau,
des Starken.
1728,
und
genau.
Angekauft worden. Also da ist tatsächlich Geld geflossen. Gab es da einen Kunstmarkt, einen Mumienmarkt, wo man sowas ankaufte damals?
Also es entwickelte sich in der Zeit so eine Ägypten-Faszination. Es war die Zeit der ersten Ägyptenreisenden und natürlich ist man auf diese verstorbenen Körper gestoßen. Das war in sich eine Faszination. Dann hat man festgestellt, die haben ja auch noch ein recht lebendiges Antlitz, vor allem wenn sie so schön gestaltet sind wie die Dresdner. Aber auch die anderen Mumien, die Körper waren ja da. Und es gab dann eine Sammelfaszination fürs Ägypten. Wir haben aber auch einen anderen Aspekt, nämlich die medizinische Verwendung von ägyptischen Mumien als Allheilmittel, als Mumia Aegyptiaca Vera, was lange Zeit verwendet worden ist als etwas, was gegen alles hilft, schwarz und zermahlen. Also viele der Mumien sind nicht in Museen gelandet, sondern sind zermörsert worden als Allheilmittel in alten Apotheken. Oder manche dieser Mumien in Leinenbinden gehüllt und mit Bitumen getränkt sind in Zügen verfeuert worden, damit die Dampflokomotive fährt.
Aber meine Frage zielte eher in die Richtung, inwieweit es auch solche Fälle gab, wo zum Beispiel Ägypten heutzutage sagen würde, so wie bei der Nofretete, wir wollen es zurück.
Also das ist mir für Mumien so nicht bekannt, also vor allem nicht für Mumien aus diesen alten Zeiten. Wir haben ja enge Zusammenarbeit mit den Ägyptologen, ja, auch in Kairo, auch jetzt in dem Beispiel und in anderen Dingen. Da ist ja ein reger Austausch. Also mir persönlich ist jetzt nichts bekannt, dass aus Ägypten irgendwo eine Forderung gekommen ist, diese Mumie hätte ich gerne zurück. Letztendlich ist ja die Mumie an sich nur ein Teil eines Grabensembles. Und das gehört ja alles zusammen. Also da müsste man dann auch die Mumie und die gesamten Grabbeigaben entsprechend zurückgeben. Aber das ist mir auch von den Kolleginnen und Kollegen aus den ägyptologischen Museen nicht bekannt. Die Nofretete ist da ein berühmter und sehr öffentlicher Fall.
Also die Herkunftsdebatte wird bei Mumien nicht geführt?
Bei ägyptischen Mumien jetzt nicht. Für Mumien aus Australien gibt es entsprechende Rückforderungen. Auch dort gibt es eine Mumienkultur. Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo Mumien herkommen, wie die Herkunftsländer damit umgehen. Südamerikanische Mumien gibt es auch in vielen Museen. Aber auch hier gibt es einen regen Austausch mit den südamerikanischen Kolleginnen und Kollegen, auch mit den entsprechenden Nationalmuseen und zusammen gemeinschaftliche Forschung. Da ist mir jetzt auch nicht direkt bekannt, dass es da Rückforderungen gibt. Aber die internationale Wissenschaftscommunity dazu ist im sehr engen Austausch und über Länder und Sprachgrenzen hinweg. Da geht es um den Erkenntnisgewinn und die gemeinsame Forschung. Das sieht man ja auch an solchen internationalen Veröffentlichungen.
Das, die Mumien sind weitestgehend aus Ihrer Sicht jedenfalls rechtmäßig auch in westliche Museen gekommen. Ja?
Was wir heute unter rechtmäßig und Recht verstehen, hatte ja damals eine ganz andere Sichtweise. Ich weiß nicht, wie diese Mumien aus diesen Gräbern gekommen sind. Letztendlich werden sie aus ihrem Grabkontext genommen sein. Und das würden wir sicherlich heute ganz bestimmt nicht machen, solche Gräber zerstören oder stören und sie aus dem Grabkontext rausnehmen. Heute bewahren wir es vor Ort und wenn Mumien Neufunde gemacht werden, gerade auch in Ägypten, wird das ja entsprechend vor Ort verwaltet und bewahrt, da wo es auch hingehört.
Wilfried Rosenthal, Direktor des Reichs-Engelhorn-Museums in Mannheim und Projektleiter vom German Mummy Project, so heißt dieses internationale wissenschaftliche Projekt, das jetzt drei Mumien ganz besonders untersucht hat und das auch online veröffentlicht hat. Und zwei dieser Mumien sind, na gut, im Moment im November ist es schwierig, weil die Museen ja zu sind, aber ab Dezember hoffen wir doch einfach mal, dann in Dresden auch wieder zu besichtigen. Und auch das Reichs-Engelhorn-Museum öffnet ja hoffentlich dann wieder ab Dezember. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Dankeschön für das Gespräch.
Gerne, bitte.